Guten Tag, Hallöchen, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast. Am anderen Ende sehe ich Lutz. Guten Tag, Lutz, Hallöchen, hi.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Abdel.
Na? Ich würde direkt mal nachhaken wollen. Hm? Du hältst das Mikro in der Hand fest. Machst du jetzt einen auf, weiß nicht, Sportmoderator?
Ja, genau. Nee, ich sitze im Hotel und muss irgendwie improvisiert jetzt versuchen, diesen Podcast aufzunehmen. Deswegen möchte ich auch jedwede Störgeräusche entschuldigen heute. Auf dem Flur ist der Zimmerservice unterwegs und rechts von mir ist das Fenster Richtung Mediapark und da fährt sich wieder der Kölner Asoziale, die Reifenbund, wie wir sagen. Also ein bisschen mit Emotionen im Hintergrund heute.
Ja, Emotionen und ich verstehe dich sehr gut. Also alles gut, Bruder, was ist los, ja? Was ist los?
Ja, Gott sei Dank.
Sehr schön.
Gott sei Dank.
Ist das ein tolles Hotel oder ein langweiliges?
Das ist ein Motel One.
Motel One, kannst du mich jetzt ruhig auslachen, finde ich cool.
Warum?
Die sind zwar kleine Zimmer, aber die sind schön gemütlich, geordnet und die hatten früher eine coole Fernbedienung. So eine, die lag gut in der Hand.
Warte mal, da kann ich direkt mal kurz testen, ob die...
Die war so schwer.
Jene?
Nein!
Nein?
Ja, ich weiß, die haben seit kurzem so Plastikfernbedienung, so normale.
Ja.
Die hatten mal vor Jahren so eine, die wog irgendwie so 300 Gramm oder irgendwie sowas.
Ah, die weiß, warum es die nicht mehr gibt?
Hau raus.
Die wurden geklaut.
Ist es wirklich so?
Ich weiß es nicht, aber so wie du schwärmst, könnte ich mir vorstellen, dass
die geklaut wurden. Ja, das kann aber echt sein, wirklich, daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja.
Weil die waren echt super. Da hat man gerne rumgesäppt und beim Einschlafen die Fernbedienung in der Hand noch behalten.
Ja, ich find's völlig in Ordnung. Ist guter Standard und halt schön zentral, ne? Und man blickt nochmal auf den Kölner Mediapark, da wo Viva früher war. Da war ja Viva früher drin und 1Live.
Ah, wusste ich gar nicht.
Ja, ja, das waren die goldenen Zeiten des Musikfernsehens. Hier sind, ohne Quatsch, hier unten in die Einfahrt, die du jetzt nicht sehen kannst, da unten, da ist das Parkhaus, da fährst du runter in die Tiefgarage fürs Kino und gleichzeitig war da unten noch eine Abfahrt, wo du dann ins Viva-Gebäude kamst.
Ja.
Und da unten standen immer unfassbar viele Teenies, jedes Mal, wenn Interaktiv war und haben da auf ihre Stars gewartet. Du bestimmt auch noch früher, oder? Als weiß ich
nein.
Nicht. Als Destiny's Child da war, da standst du mit Plakat da und hast deine Lederjacke geschwungen.
Ja, I'm Jay-Z, yeah. I'm Jay-Z. Nein, nee. Mediapark kenne ich nur von, da um die Ecke hatte ich meinen allerersten Auftritt. Irgendwo da ist doch das Wohnzimmertheater.
Genau.
Und da hatte ich
ja, über den Ring drüber.
Allerersten Auftritt.
Ach ja, wie schön. Ja, die Erinnerung. Ja. Ich bin
so schließt sich der Kreis.
Mir ist das gestern wirklich so vorgekommen, als ich hier hingefahren bin. Ich dachte, okay, hier hast du schon gewohnt, hier hast du richtig viel schon erlebt und keiner von den Leuten wohnt vermutlich noch hier. Also dieses alles ist neu besetzt, quasi das ganze Schauspiel.
Ja, ja, ich weiß, einmal durchgewechselt quasi.
Vor 20 Jahren konntest du quasi in jeden Laden, jede Kneipe, jedes Café gehen und kanntest irgendjemanden. So, das ist alles weg jetzt.
Ja, Mann, das ist echt hart.
Ja, so vergehen die Zeit.
Muss ja immer weitergehen.
Ja. Bist du gerne in Hotels eigentlich? Also bei dir ist es ja mehr als bei mir. Bei mir ist es jetzt gerade aktuell so, wenn man mehrere Produktionen hat, dass man da von Hotel zu Hotel reist, so ein bisschen so die Witzenutte on Tour.
Ja. Die Hotels, ich bin jetzt kein Hotelhasser. Mhm. Jetzt nach Corona war ich ein bisschen aufgeregt, endlich wieder Hotels. Aber eigentlich sind Hotels schon sehr langweilig. Mhm. Ich habe auch schon mal überlegt, selber Bilder und Privatsachen mitzunehmen, immer aufzuhängen für 3 Stunden. Macht auch keinen Sinn. Ich finde Hotels cool, wenn die unten durchgehend eine wie nennt man das? Eine Cafete haben, wo man so durchgehend was trinken kann. Spricht auch für Motel One. Da kann man, glaube ich, auch durchgehend runtergehen und sagen.
Die haben eine 24-Stunden-Bar und wie ich eben beim Frühstück erfahren habe, da fragte eine Frau, die Kellnerin, wer denn immer die Eier so schön anmalt. Also die malen da immer Gesichter drauf und dann sagte sie, ja, das müssen die Barkeeper nachts machen, wenn keiner an der Theke sitzt. Dann müssen die Eier anmalen.
Hier ist es mal eher. Ich bin, also alles in allem finde ich Hotels cool, wenn sie gut sind. Und mit gut meine ich wirklich sehr entspannt gut. Ich bin jetzt keiner, der sagt, wow, ich brauche jetzt ein 8-Meter-Bett und 5 Duschen. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich mir denke, ja, dann doch lieber. Also ich fahre immer zurück nach Hause, wenn es geht.
Ja.
Weil zu Hause aufwachen ist Luxus.
Weißt du, in der guten Zeit, in der guten alten Zeit, als wir mal auf Tour waren in mit Nightwash, diese drei Städtetour im Norden, Schleswig, Schwesig, ja, Mann. Bababa.
Kappeln.
Ich bin Pommesgabel mit Marc und du. Da war Murat Topal noch dabei, war so ein unterschiedlich besetzter Line-up, das wurde gewechselt. Aber da hatten wir, ich will drauf hinaus, weil da hatten wir, kann ich mich doch gut erinnern, auch zwei Hotels, wo du sagtest, oh, du, ich zahle auch gern noch selber ein bisschen drauf, wenn es sein muss. Also die waren wirklich so genau frisch von 1948 nach dem Wiederaufbau. So sahen auch die Bilder aus. Und dann gab es dann aber zur Belohnung in Lübeck ein Ding mit Badewanne, mit allem Zip und Zap. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich irgendwie drei Billo-Hotels vorher irgendwie nimmt, dann ist das luxuriöse Hotel dann obendrauf ein absolutes Goodie. Man genießt es drei, vierfach, finde ich.
Ja.
Ich will jetzt nicht irgendwelche Produktionsfirmen das empfehlen, dass mir demnächst drei Schrottdinger und dann ein 4 Sterne geben. Aber,
ja, und dann noch ein Highlight am Ende.
Ja. Yeah. Aber am Ende war es ja egal, man braucht ja nur was zum Schlafen.
Ne? Richtig, das ist, wenn man 3 Tage unterwegs ist, geht's noch, aber wenn man wirklich nur einen Tag da antanzt, dann kommt man ja eh sehr spät an, macht die Show, geht dann pennen. Also es muss echt nur gut zum Pennen sein, den Rest sieht man gar nicht.
Könntest du dir vorstellen, dass du wie Udo Lindenberg lebenlang in einem Hotel wohnst?
Ja, auf gar keinen
Fall. Wohnt
ja
im Atlantik oder hat im Atlantik gewohnt. Also so mit immer Deckel an der Hotelbar?
Nee, ehrlich gesagt
nicht. Und wenn dir die 10.000 Euro überschreitet, dann sagt einer Bescheid. So, erst bei Udo Lindenberg habe ich mal gehört. Also der hatte Kredit bis 10 Mille und dann musste er mal kurz das Portemonnaie aufmachen. Habe ich so gehört.
Ja, genau, das ist der Punkt. Muss man sich leisten können, so ein Leben. Ne? Aber wäre auch nichts für mich. Sei denn, Lindenberg hat das jetzt als Wohnung. Wirklich privat eingerichtet.
Also, das ist alles so irgendwie aus dem grauen Gedächtnis. Aber ich glaube, der hat nie dafür gezahlt. Das war quasi, du bist unser Interieur, unser Aushängeschild. Lindenberg sitzt ab und zu an der Hotelbar.
Ja.
Und fürs Atlantik ist eine gute Werbung. So meine Erinnerung. Kann natürlich auch sein.
Ja.
Wir werden den nicht los. Nein.
Man müsste mal dieses Hotel dann noch besuchen von ihm, ob es aussieht wie eine normale Lindenberg-Wohnung und nicht wie ein Hotel. Das wäre lustig, wenn da so eine ganz normale Couch ist, Teppich,
Privatbücher. Ich vermute, es wird wirklich so eine Mischung sein, ne?
Ja, dann wäre es wieder lustig.
Guck doch mal, geh doch mal das nächste Mal klingeln, wenn du in Hamburg bist. Gehst du mal besuchen.
Mit so einem Hut. Ja. Bitte marokkanische Udo.
Ja. Ich hätte Udo Lindenberg übrigens auch gern in der Expertenrunde nach dem Triell am Sonntag gesehen. hätte er locker mitsitzen können, ne? Das
ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Aber es war nicht die Expertenrunde, die man jetzt so vom Öffentlich-Rechtlichen kennt. Was ja auch gut sein kann, Leute.
Sollen wir mal drüber reden?
Von mir aus gerne.
Ich finde, also jetzt nicht nochmal das Triell komplett aufarbeiten, aber vielleicht mal gucken, wo sich jetzt so ein bisschen diese Politoffensive hinbewegt von den Privaten, die ich ja erstmal begrüße und super finde und auch interessant und auch unter dem Aspekt interessant zu beobachten. Wohin soll das Ganze führen? Ist das jetzt nur für die Wahl oder haben wir tatsächlich jetzt eine positive Politisierung?
Das ist die Frage. Also auf jeden Fall greifen die Privaten an. Die wollen dem Öffentlich-Rechtlichen zeigen, hört mal zu. Wir können mithalten, wir haben es bisher nur nicht so gemacht. Aber jetzt, 6. Gang, it's Showtime.
Wir können das, wir holen euch zwar ein paar Leute weg, aber dann können wir es auch.
Ja, stimmt. Die Transfergeschichten laufen jetzt mittlerweile auch im Fernsehbusiness.
Mhm.
Ja, ich weiß noch, wie das die Runde gemacht hat mit Pina Atalay und so. Da war ich auch ein bisschen überrascht.
Mhm. Wie fandest du jetzt das Triell von der Aufmachung her?
Das Triell fand ich leider sehr, sehr langweilig. Die Aufmachung fand ich cool. Mhm. Ich fand Pina Atalay super, Peter Klöppel super.
Ja.
Aber die drei fand ich leider sehr öde. Das war leider gar nicht, also es war einfach öde. Mhm. Ich würde mich auch voll schwer damit tun, wer jetzt am meisten überzeugt hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht um Schadensbegrenzung und bloß nicht abschmieren.
Mhm.
Ja. Quasi erste Runde von drei, langsam reinkommen.
Es ist dann nochmal einem bewusst geworden, wie uncharismatisch diese Wahl ist, ne? es war wirklich auf einem nicht, es war ein anderes Niveau als die Jahre zuvor.
Ja, ich fand es auch lustig, dass sich Laschet und Baerbock oft, ich sage nicht gestritten, aber die, bei den beiden wurde es jetzt ein bisschen lauter mit Diskussionen. Mhm. Und Scholz war durchgehend so, als wäre da irgendwie eingepennt einen Tag vorher. Wäre aufgestanden und sagt, ach, die reden hier alle, dann bleibe ich mal hier. Der war irgendwie durchgehend im Entspanntmodus.
Ich habe gestern noch...
Ohne das zu werten.
Ja, ja, es wurde so ein Vergleich gestellt von Blume, dass er so ein bisschen Merkel-mäßig war. Also immer, wenn er den Frontalangriff bekommen hat, hat er sich einfach so zur Seite gesneakt und es an sich vorbeiziehen lassen.
Ja, ja, ne? Ja, das stimmt. Ja,
so
ja.
Der alte, eigentlich so ein alter CDU-Helmut-Kohl-Trick. Ne? Das sieht sich aus, das sage ich an.
Was mir bei Scholz durchgehend aufgefallen ist, ich kann mich auch komplett irren und dann schreibt mir bitte und sagt, Abdel, bleib bei deiner Lederjacke und geh uns nicht auf den Sack. Aber irgendwie wirkte der Anzug 3 Nummern zu groß.
Von Scholz.
Scholz. Ja, ja.
Ja, das war symbolisch das auch schon für das Amt. Da muss er noch reinwachsen.
Nee, also ich weiß nicht. Also viele tragen ja sehr enge Anzüge, wie zum Beispiel Jens Spahn.
Ja.
Wo man denkt, ja, schöne Schultern, aber lass dich mal nochmal beraten. Aber Scholz, das wirkte echt, weiß ich nicht.
Ja, aber guck mal, wir haben irgendwelchen SPD-Politikern angekreidet, dass sie Rolex tragen. Und jetzt kommt er da mal mit einem H&M-Lappen an und dann ist es auch nicht richtig ab.
Hallo, H&M macht nicht so enge Anzüge. Da bin ich schon ein paar Mal gescheitert. Er macht nicht solche Anzüge, die machen nur enge Anzüge. Ja. So war das gemeint.
Ja. Aber grundsätzlich war es ja schon eine interessante Runde. Ich hätte mal gern gesehen, wenn eine Merkel dazwischen gestanden hätte, wie hart dann alle anderen abgeschmiert werden. Weil das ist ja, also Merkel ist ja dann doch so der Standard einfach, den wir haben für einen Bundeskanzlerin.
Ja.
Und da wird's, egal wer es wird, da muss man, glaube ich, auch erst nochmal 3-4 Jahre reinwachsen, bis man da annähernd an dem Level ist.
Mindestens. Ja, ja, ja. Und sie wäre schon mal optisch aufgefallen, weil irgendwie das wirkte so ein bisschen abgesprochen, das Kleidungsoutfit der Leute, die Farben zumindest. Mhm.
Nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie schon den Eindruck, wobei ich auch damit gerechnet habe, dass RTL oder grundsätzlich die Privaten oder auch die Öffentlich-Rechtlichen jetzt ein bisschen Bild live getrieben sind. Also von dem Niveau, von der Schlagzahl her, von Bild live, was die jetzt quasi aktuell in den Wochen da etablieren, dass die da schon ein bisschen getrieben sind. Also zumindest was die erste Frage anging, wo alle aufgefordert wurden, irgendwie zu sagen, warum der andere schlechter ist.
Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Man kriegt ja mit, was die anderen so treiben.
Ist natürlich keiner drauf angesprungen, so schlau sind sie dann auch, ne? Der Kuschelkurs war eingeleitet. und im Vergleich zu Elefantenrunden der vergangenen Jahren war das wirklich nicht wirklich viel.
Das, ja, ja.
Wir haben ja noch ein paar Wochen. Ich glaube, es wird dann noch mal ein bisschen heftiger werden. Was ich halt immer, das ist was wirklich zeitgemäß ist oder, ja, das ist, es werden neuerdings irgendwelche Worte in die Allgemeinheit geschmissen und die werden angenommen, als ob sie schon immer da gewesen wären. Worte wie ein Triell. Triell.
Ah, ja, ja.
Kann mir keiner erzählen, dass er sein Leben lang vorher schon mal das Wort Triell gehört hat. Und es gibt auch keinen Grund, das jetzt wirklich zu etablieren. Weißt du, woher Triell kommt? Das ist eigentlich so ein mathematisches Ding. Es ist tatsächlich eine Duellform. Hat's aber, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, hat es irgendwann mal in einem Western Ende der 50er Jahre zum ersten Mal gegeben.
In einem Film.
Also ist noch nicht mal verbucht, dass sich drei Leute irgendwie duelliert hätten, weil einer hat immer das Nachsehen. Aber dazu gibt's auch mathematische Berechnungen, wie ein Triell funktionieren könnte und so. Aber es ist ja eigentlich diese typische Mafia-Situation. Alle sind im Zimmer, einer zieht eine Wumme und dann zielen alle aufeinander. Das sollte dann wohl ein Triell sein. Aber es ist schon, dass irgendwelche Worte auf einmal aus dem Wörterbuch rausgeholt werden, reingestampft und dann übernimmt's jeder. Dann reproduziert jeder dieses Wort.
Ja, ja, ja.
Hättest du vor 5 Jahren irgendjemand, bitte reproduziere dieses Wort nicht, gesagt, was ist los mit dir bitte? Sag doch einfach, sag das Wort nicht.
Ja, 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 ja.
Oh.
Das ist echt so.
Ja, ja.
Triell, ich hätte nie gedacht, dass das Wort irgendwann mal kommt, weil Laschet ja bisher sehr vieles abgesagt hat oder alles. Deswegen ist es nur ein Duell gewesen. Und Triell erinnert mich daran, klingt wie ein billiger Witz, aber jedes Mal, wenn ich Triell höre, muss ich immer denken an Triell, die Meerjungfrau. Die ganze Zeit, ob ich will oder nicht. Es kommt jedes Mal und ich sage immer, nein, Abdel, nicht wieder daran denken, das ist ein schlechtes Wortspiel, aber es kommt jedes Mal rein.
Ja,
ja, schade.
Triell oder wie wir früher sagten, Dreier. So.
Mein Lieblingsspruch, also geht ja immer leider Gottes in der Wahrnehmung sehr oft darum, immer nicht, aber sehr oft, wer hat wen mehr gedisst oder wer hat wen vorgeführt? Das finde ich leider ein bisschen albern. Mhm. Aber es gibt trotzdem lustige Sprüche, die man, nimmt man einfach zur Kenntnis und weiß, die sind nicht wahlentscheidend, aber war lustig. Und Baerbock hatte so einen Moment, wo ich mich echt kaputt gelacht habe. Mhm. Da hat Laschet irgendwas gefragt, ja, schlagen Sie doch mal was vor, wie wollen Sie das denn hinkriegen? Und dann hat sie gesagt, ja, das finde ich jetzt aber immer lustig, dass Sie seit 16 Jahren regieren, also die CDU, und jetzt fragen Sie, wie bla bla bla, und ganz am Ende, wie so eine Lehrerin, hat sie gesagt, ja, es wäre schön, wenn Sie auch mal was beitragen zur Lösung, nicht immer nur so Fragen stellen. Das fand ich sehr lustig. Gut, wird die Wahl nicht entscheiden, aber war lustig. Mhm. Was ich krass fand, war, was mir gar nicht so klar war, da waren wohl auch ganz viele Politiker, männliche und weibliche, da hingefahren, nur um das live mitzuerleben. Die waren zwar nicht im selben Raum, mhm, aber die waren alle da vor Ort quasi und es gab wohl so einen Raum, wo alle zugeschaut haben.
Der Green Room.
Oder was auch immer.
Das war, ja, beim ESC ist der Green Room, wenn die da alle sitzen und klatschen und Säckchen trinken. Ja.
Ah, okay.
Ich fand die versprengten Fans vor dem Gebäude etwas traurig, die dann irgendwie aus 40 Meter Distanz dann ihre Leute anfeuern durften.
Ja.
Also ich hatte jetzt nur die Bilder von den Grünen gesehen. Total lieb und nett von denen, aber es war schon ein bisschen traurig, ne?
Weil, ja, also das war ein bisschen.
Jetzt sind wir mal ehrlich, normal müsste ja die Bevölkerung da stehen und sagen, yeah, hey, du bist unsere Kanzlerin und nicht
die
Leute, die Grünen-Vertreter. Ne?
Und genau das nutzt, ist leider auch im Internet, auf Twitter zum Beispiel, finde ich leider sehr, sehr peinlich, wenn dann CDU-Politiker oder Grüne oder halt SPD die ganze Zeit so schreiben, als wären sie objektive Beobachter, der Laschet macht das richtig gut. Klarer Punkt für Laschet.
Ja.
Da hat er gut argumentiert. Und dann sieht man sich seinen Lebenslauf an. CDU, 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 CDU. Das ist leider sehr peinlich. Das könnt ihr euch echt sparen.
Ich lese im Moment in dem Zusammenhang immer gern Friedrich Merz, der alle so, ah, schon wieder Weltmeister geworden. Ah, Brasilien weggeknallt. Super.
Ja, ja.
Eine ganz verzerrte Wahrnehmung aktuell.
Ja.
Ja.
Ach.
Kurz noch rüber vielleicht zu ProSieben. Da gibt's ja jetzt auch ganz viele Polit-Talks, vor allem auch mit jüngeren Leuten. Klamroth zum Beispiel ist ja Journalist, ne? Der hat ja auch schon auf NTV seine Talkshow gehabt. Ich finde den tatsächlich sehr gut. Bei dem Baerbock-Interview vor ein paar Monaten mit Katrin Bauerfeind und so hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob das vielleicht alles so ist, wie ich mir das vorstelle, als Konsument.
Oh, der Kritiker hat gesprochen.
Ja, kann man ja mal so sagen.
Ja, ja.
Also ich bin da zweigeteilt, sage ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite glaube ich, möchte ich da absolute langjährige Politjournalisten sitzen haben, die tatsächlich, weiß ich nicht, auf ein Wissen von 30 Jahren zurückgreifen können und auch wirklich Kontra bieten. Auf der anderen Seite sind Interviewer, die dann vielleicht nicht wirklich vom Fach kommen, aber eher emotional fragen oder eher mit der Wählerdenke dabei sind, zumindestens mal dankbare Türöffner für bestimmte Themen. Also für die Zielgruppe, für die jungen Wähler, dass die sagen, okay, das andere ist mir dann doch zu kompliziert und angestaubt, dann versuche ich es doch erstmal über den Weg.
Ja.
Und dafür finde ich es hervorragend. Ich glaube aber, und das ist wirklich nur Stand heute, dass ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ob das tatsächlich dann für eine politische Meinung reicht, die man sich da holen kann. Weißt du, was ich meine?
Ich hoffe, ich weiß es.
Ich weiß also nicht, ob Politik oder sagen wir mal so, jemand, der sowohl Skispringen als auch eine Quizshow als auch ein Champions League-Finale kommentieren oder moderieren kann, ist für mich nicht automatisch dann auch für das Thema Politik geeignet. Ich finde, es gibt bestimmte Themen im Fernsehen, die kann man auch quasi als Quereinsteiger bedienen. Bei Politik finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil da dann doch mehr Verantwortung noch zugehört.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich finde, solange es beides gibt, finde ich das gut. Es ist natürlich, für mich ist das Wichtigste sowieso, dass die Journalisten neutral sind und wirklich nachhaken.
Ja, also, aber das sind sie ja nur nicht. Das waren sie ja, aber das nicht bei Baerbock, wenn man da lang klatscht, Entschuldigung. Also das hat wirklich, und ich fand es echt gut, das hat es auch für mich komplett mit dem Arsch eingerissen. Das ist halt so, gut, dann können das halt nicht. Also wer sich ja da zum Applaus dann hinreißen lässt.
Also das ist für mich das wichtige Kriterium, dass die Leute, die das Interview übernehmen, neutral sein müssen und nachhaken. Und der Riesenvorteil bei Leuten, die das seit 30 Jahren machen.
Hat es ja noch nicht mal unter Honecker gegeben, dass geklatscht wurde nach dem Interview.
Ja, bitte.
Bei Pinochet, ja.
Der Riesenvorteil bei Leuten, die das seit 30 Jahren machen, ist, die müssen sich auch gar nicht so extrem vorbereiten, weil die haben schon so ein Basiswissen sich angeeignet. Die können dann irgendwann mal nachhaken. Hm. Die Frage kommt dann einfach, dann sagt Politiker X irgendwas und dann denkt der, jetzt muss ich nachhaken. Und Leute, die das als Quereinsteiger machen, zu denen ich mich auch zähle, die haben dann oft den Nachteil, sie müssen sich perfekt vorbereiten und sobald der Politiker irgendwas sagt oder die Politikerin, was nicht zum vorbereiteten Bereich gehört, kann es sein, dass erst später die gute Nachfrage einem einfällt. Das ist dann eine vertane Chance. Und da haben natürlich Politjournalisten, die das seit 20, 30 Jahren machen oder hauptberuflich nur machen,
ja,
ganz klar ein Vorteil. Da sind sogar Newcomer, die das hauptberuflich machen, klar im Vorteil im Vergleich zu Quereinsteigern. Das ist also, ich finde beides cool, weil man muss nicht immer Politikexperte sein, um sich damit zu befassen. Aber die Nachteile sind natürlich da, ganz klar.
Die gibt wirklich verdammt viele, auch Kabarettisten, die sich schon sehr, sehr klug und sehr sehr detailliert zu politischen Themen äußern, die sich aber nicht zutrauen, bei Anne Will sich da reinzusetzen.
Ja, ja.
Weil die halt dann doch die Sorge haben, in dem Moment, wo ich mit dem Politiker quasi in Infight gehe, kann ich nur einen kürzeren ziehen, weil der unglaublich oder die unglaublich geschult ist.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich finde es eh bei Polit-Sendungen ist es eher so ein schmaler Grat zwischen, holen wir uns jetzt einen bekannten Typen ein oder eine bekannte Frau, oder holen wir uns nicht lieber einen Unbekannten, den gar kein Arsch kennt, aber wir wissen, der ist gut und ist in diesem Thema zu Hause und dem geben wir jetzt die Plattform und das fände ich persönlich viel besser. Mhm. Das ist einfach ein Mehrwert für alle.
Ja.
Also wenn mich jetzt Anne Will einladen würde, wenn das Thema nicht ganz, ganz quer verkehrt wäre, würde ich mir wahrscheinlich sogar zumuten, ja, zu dem Thema kann ich mich äußern.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt es zig Menschen, die keinen Arsch kennt, die genau zu dem Thema seit Jahren forschen, berichten, recherchieren und die könnten da einen viel höheren Mehrwert haben. Und es kommt auch immer darauf an, welchen Anspruch hat man an Anne Will und Plasberg und wie sie alle heißen. Ist das eine Unterhaltungsshow eher oder sollen sie einfach mal hier und da einen Denkanstoß geben? Oft sind ja Polit-Talkshows nicht wegen den Leuten, die sie machen, sondern wegen den Leuten, die eingeladen werden.
Mhm.
Oft denken die sich nur, ich muss jetzt für meine Blase sprechen. Ich spreche jetzt einfach für Leute, die mich geil finden und die sollen nach der Show sagen, boah, der hat's aber denen allen da gezeigt.
Ja.
Also es wird leider billiges Paradebeispiel, was ich immer wieder bringe. Ganz, ganz selten hört man in der Polit-Talkshow, ja, guter Punkt, habe ich so noch nie gesehen. So, das hört man hat irgendwie Angst davor, Leuten Recht zu geben, weil die ganze Fanbase guckt zu und die muss jetzt sehen, wow, der hat den aber vorgeführt. Das ist leider oft, nicht immer, aber sehr oft der Eindruck. Das ist auch eine verschenkte Chance.
Apropos verschenkte Chance, ist dir aufgefallen beim Triell, dass weder Migrationspolitik oder eventuell drohende Flüchtlingswelle aufgrund von Afghanistan-Konflikt thematisiert wurde, geschweige denn Pflegekräfte, was vor einem halben Jahr das größte Thema mit Balkonklatscherei und dem ganzen Schmarrn.
Ja, ja.
Boah, das war schon echt tragisch. Das war wirklich tragisch. Fand ich auch von RTL irgendwie schwach, dass das Thema, was wirklich so bestimmend war, überhaupt nicht angesprochen wird. Und Migration, ich meine, Das wird uns jetzt noch die nächsten Jahrzehnte immer durchgehend begleiten. Und es ist auch das Thema, glaube ich, was jetzt wieder den Leuten auch im Kopf drinsteckt. Was bedeutet denn jetzt wirklich diese Afghanistan-Geschichte? Wie viele werden sich wieder auf den Weg machen? Auch dieses wird sich
alle
15. Alle? Jawohl, dann gehen wir rüber, mein Freund.
Nein. Aber war ja nur ein Teil von dreien, soweit ich weiß. Kommen ja noch zwei Teile.
Ja. Meinst du, dann wird's geiler?
Nee, die haben ja noch genug Platz für Themen.
Ja.
Deswegen heißt es ja auch Triell, weil es ja drei Teile sind. Nein. Nee, soweit ich weiß, gibt es drei Teile. Und natürlich werden sie diese Themen ansprechen, sonst wäre das wirklich komplett für den Arsch auf gut Deutsch.
Ja, aber du meinst, das war jetzt nur so ein bisschen eingeschunkelt und der harte Kram.
Ich vermute schon, ja.
Ja,
ja. Ja.
Geil.
Langsam reinkommen in die ganze Sache. Und das nächste Mal sitzt auch der Anzug über Scholz besser. Dann kann er sich auch ein bisschen entspannter bewegen. Obwohl, nee, gerade so kann man sich ja entspannt bewegen. Hm. Durchmanövrieren.
Ich hätte noch eine Lösung für Armin Laschet.
Jetzt kommt's.
Der ist ja nicht so groß, ne? Der könnte sich jetzt auch bei den Gänsen einfach an die Füße hängen und Richtung Süden fliegen. Ist das eine gute Überleitung? Ist das eine super Überleitung?
Die ist sehr gut.
Die Gänse fliegen wieder. Das ist gerade frisch reingekommen. Gestern Abend lag ich hier in meinem luxuriösen Hotelbett, nachdem ich aus meinem Jacuzzi aufgestanden bin. Und
sprich weiter.
Und höre, Gänse fliegen wieder. In Dreiecksform. Gen Süden.
Ist das nicht ein Tick zu früh?
Hab ich auch gesagt. Aber sind weitergeflogen.
Ja, weil ich hätte es spontan getappt, irgendwas mit November oder fast Winter, fast
ab Schnee. September. Ab September fangen sie an.
Ah, okay.
Sind jetzt in der letzten Augustwoche, also morgen ist ja schon.
Ja, okay.
Wenn ihr diesen Podcast hört, ist schon verdammt nochmal September und die Gänse sind richtig gut in der Zeit, meine Freunde.
Ja.
Aber ja, das ist ein Zeichen dafür. Jetzt kannst du auch die Badehose wieder in den Schrank packen. Es kommt nichts mehr.
Das ist leider, wenn das wirklich ein Zeichen ist, so eine Naturregel, dann ist leider Schicht im Schacht. Leider habe ich
jetzt. Ist Shisha im Schacht, ja.
Ich liebe stumpfe Wortspiele, bitte immer mehr davon.
Womit man dir immer Freude machen kann.
Ja, ja.
Großartig.
Was heißt das für dich jetzt, dass die Gänse wieder fliegen, außer Badehose wegpacken?
Kannst du nicht mal jagen gehen? Kannst mich jetzt auslachen. Aber es gibt bei uns ja diesen NABU, Naturschutzbund, und die organisieren immer Ausflüge zu den Ruhestätten von den Gänsen. Die Gänse fliegen ja immer eine Strecke und dann sammeln die sich an irgendwelchen Orten, bei uns am Niederrhein unten, auf Feldern. Und dann kann man da mit dem Naturschutzbund hinfahren und dann quasi die Viecher von Weitem beobachten.
Und das wirst du machen?
Das habe ich jetzt vor. Also jetzt nicht alleine mit dem Nachwuchs, aber ich finde das eigentlich eine schöne Kiste. Zumal, wusstest du, warum die Gänse so schreien, wenn die fliegen?
Heimweh?
Hätte man denken können.
Aber?
Herd angelassen. Nee, die fliegen ja so in Dreiecksform, Keilform nennt man das, nennt der Profi das. Und vorne fliegt eine Gans an der Spitze und die anderen sind im Windschatten. Und die hinteren Gänse, hat mir mal einer erklärt, der es wissen müsste, bitte liebe Naturfreunde, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, korrigieren. Die hinteren Gänse kommunizieren sowohl untereinander, so im Sinne auch alle da, aber im Grunde feuern die den vorderen an. Die feuern den vorderen an.
Geil.
Und dann irgendwann, wenn der genug geflogen ist, setzt er sich nach hinten ab und dann ist der nächste dran und der andere, ja Junge, gegen den Wind, flieg.
Ja Mann. So. Und also Faustregel, die ich jetzt für mich hier rausnehme, die schreien, sind nie ganz vorne.
Genau, das sind immer die hinteren, die lauf. So.
Kamel Treiber.
Hallo.
nee, das ist was anderes. Nee, sorry.
Es ist kein Wettrennen, mein Freund.
Ja.
Und kurz zu den Ruhestätten von, also nicht Ruhestätten, wenn die sich ausruhen auf dem Feld, sollte man die nicht aufscheuchen. Weil das kostet jedes Mal Kraft. Die haben ja Fettreserven und die müssen halt damit haushalten. Es gibt auch dann Gänse, die sich einfach mal ein bisschen absetzen, die mal auf den Boden gehen, zwei Stück, die sich kurz ausruhen und dann fliegen die wieder hinterher und schließen auf. Gibt's auch.
Ja, okay.
Aber ich find's schon ein interessantes Ding einfach, jedes Jahr.
Ja, ich auf jeden Fall auch.
Und es erinnert mich.
Ich wollte nur sagen, ich habe es noch nie gesehen.
Was?
Also ich sehe zwar Gänse und so, habe ich schon beobachtet, aber ich habe noch nie eine Ruhestätte von denen erlebt, wo ganz viele sind.
Ja.
Klingt schon geil.
Möchtest du eingeladen? Möchtest du mitkommen? Möchtest du mit?
Wenn deine Begleiter keine Angst vor mir hätten?
Quatsch.
Weil ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich Gänse sehe.
Der lacht dich aus. wie du reagierst, wenn du was kriegst, dann Hunger oder was?
Nee, Hunger nicht, aber wenn jemand losfliegen, kann es sein, dass man in Panik kriegt.
Nein, Abdel, wir passen auf dich auf. Ja. Du musst keine Angst haben.
Ja, Mann, danke.
Hast du.
Kenn ich von der Innenstadt, wenn Tauben losfliegen.
Ja. Wenn die dir so ins Gesicht...
Ich Panik. Dann krieg ich Panik, will aber trotzdem cool aussehen. Das macht keinen Sinn.
Nein. Hast du Nils Holgersson früher geguckt? Nils Holgersson und die Wildgänse?
Nee, ich kenne nur Carlsson.
Carlsson vom Dach? Du kennst nicht Nils Holgersson?
So spontan nicht, ehrlich gesagt.
Das war auch so eine Vorabendserie. Handelt von einem Tierquäler? Ein Kind? Ein Tierquälerkind? dass irgendwie Gänse, Hühner und so immer ärgert. Und dann wird es ja irgendwie verzaubert, auf Daumengröße zusammen mit seinem Hamster. Und hängt sich dann an so einen Schwarm Gänse dran und wird darüber zum Tierfreund.
Ja.
Klingt verrückt, war aber ein Riesenerfolg. Nie gesehen?
Nee, leider nicht. Es dämmert ganz leicht die Hand. Du kommst mir bekannt vor, aber ich hab's nie gesehen.
Davon, fliegt mit den Gänsen davon. Kennst du nicht?
Hm. Ich habe gerade ganz schlechten Empfang hier. Kenn ich, also die Handlung kommt mir echt bekannt vor, aber ich habe es definitiv nie
gesehen. Vielleicht hast du es selbst erlebt. Die Handlung kommt mir bekannt vor, aber...
Ich holte die Gänse vom Himmel.
Oh Mann.
Wäre aber eine gute Idee für Laschet.
Was, mit den, der sich da dranhängt?
Ja. Ja, ja.
Ja, Mann. Beste, schlechteste der Woche.
Ich bin gerade ein bisschen traurig. Danach sehr gerne beste, schlechteste der Woche.
Willst du erst traurig sein?
Nee, ich habe ein bisschen Mitleid mit Laschet, weil der kann gefühlt nichts mehr richtig machen. Das Ding ist irgendwie gefühlt durch. Aber wir schauen.
So gab auch Helmut Kohl, den man komplett ausgelacht hat. Und gesagt, so ein Tölpel, so ein Klotz,
ja,
der wird es niemals schaffen, der ist jetzt zu so doof. Ja, war ja dann doch lange am Start. Und immer Vorsicht, wie es bei Trump gelaufen ist. Also ich will jetzt nicht Laschet mit Trump vergleichen, obwohl das mir auf Twitter so erscheint, als ob da einfach einige den ganzen Hass, den sie vorher auf Trump abgeladen haben, das jetzt Copy-Paste mit Laschet vergleichen. Und das ist überhaupt nicht angebracht, Leute. Wirklich nicht.
Boah. Laschet kann irgendwie nichts richtig machen aktuell. Also selbst wenn er was richtig macht, irgendwie... Also er ist einfach in einem Teufelskreis drin. Das Ding ist durch.
Ja, so kann man die CDU auch nennen. Ein Teufelskreis.
Ja, ja. Es ist auch so krass mittlerweile, dass alles, was die CDU-Leute, die Top-Leute, posten, um ihn zu supporten, klingt ironisch.
Ja.
Das ist, so schlimm ist es gerade. Aber genau diesen Ausschnitt gerade, Lutz, von dir, werde ich rausschneiden später und Laschet schicken. Als Motivation.
Den Teufelskreis.
Dann hier. Nee, Kohl. Helmut Kohl. Also. Hat keiner dran geglaubt. Zieh die Eye of the Tiger rein.
Ja.
Bruder, halt durch, schaffst du. Apropos Erfolg, und das könnte noch gut laufen. Das Beste und Schlechteste der Woche.
Das nicht Beste und Schlechteste der Woche.
Willst du heute anfangen?
Ich kann sehr gerne anfangen. Danke, Lutz. B zum Irkner.
Ja.
Ich fange an mit dem Besten der Woche und da könnte ich noch Tipps von dir sehr gerne entgegennehmen, obwohl ich sehr stolz bin. Ich hatte gestern eine Küchengrundreinigung.
Oh.
Bam! Also man kann sagen, danke für diese kleine Einlage.
Mhm.
Es spielt gerade mit Wasser im Glas und im Mund.
Es war ein Kaffee, den ich wie einen guten Bordeaux mit Luft angereichert habe, um ihn noch mehr zu genießen auf dem Gaumen. Du hast die Zunge, du hast die Zunge geputzt, du hast die Küche geputzt.
Ja, richtig, die Küche.
Mit der Zunge.
Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich die Küche so grundreinige, also wirklich komplett ausraste, Kühlschrank nach vorne ziehe, die Schränke, soweit es geht, nach vorne bewege, in die Ecken verschwinde, man sieht nur noch meine Füße und man hört Geräusche so. Danach ist man immer richtig stolz. Also ich zumindest.
Ja.
Ich schaue mir die Küche an und sage, ich werde nie wieder hier irgendwas anfassen. Es muss für immer so aussehen wie jetzt.
Wie machst du denn den Kühlschrank sauber? Ich stelle dir jetzt eine Frage.
Ja.
Und wenn du die mit Nein beantwortest, weißt du, was du heute zu tun hast.
Ja, bitte.
Du kennst doch an der Türe von deinem Kühlschrank diese Gummilamellen,
ja,
die garantieren, dass die Türe luftdicht abschließt.
Ja.
Und die haben ja so Falten.
Mhm.
Warst du in den Falten drin und hast die sauber gemacht, die Gummifalten, da wo sich Krümel und Flüssigkeiten und alles sammeln?
Ob du es glaubst oder nicht, das habe ich gemacht.
Wow.
Wirklich, nee, ich sag ja, also wenn ich die normal reinige, die Küche, mache ich es nicht, aber das war ja gestern die Grundreinigung.
Ja.
Dass er wirklich...
Schränke auch sauber, Schränke ausgeräumt.
Ja, wirklich. Es dauerte Stunden. Das war gestern ein ganzer Tag, ungelogen, 6 bis 8 Stunden habe ich gebraucht. Krass. Ich habe wirklich auch Sachen, die sauber aussehen, habe ich trotzdem sauber gemacht. Und danach habe ich mir gedacht, geil, so sahen früher die Küchen aus bei Glücksrad, wenn man so eine Küche gewinnen kann für 20.000 Mark. Genau so sieht es gerade bei mir aus. Und
gratuliere.
Ja, aber hallo. Aber ich dürfte jetzt nichts mehr hier machen, damit das wirklich immer so aussieht. Nicht mal einen Apfel schälen oder eine Mandarine. Äpfel schäle ich übrigens nie. Ich liebe die Schale. Finde ich so lecker.
Da ist ja die weiße Vitamine drin.
Stimmt. Damit kann man ja immer angeben. Mit den extra Fakten. Also wusstet ihr schon, das Skin der Schale unten dick drunter. Da sind die meisten Vitamine.
Hast du auch.
Immer wenn ich dabei bin.
Ja, bitte. Das Eisfach aufgetaut und gesäubert?
Nein, das nicht. Ich muss aber echt mal mich schlau machen, ob das wirklich sein muss, weil ich hatte noch nie Probleme. Ja, warum muss das sein?
Weil das Eis irgendwann so viel wächst, dass du keinen Platz mehr in deinem Eisfach hast.
Ja, und das ist bei mir noch nicht der Fall.
Ach so.
Das wäre für mich der einzige Grund, aber ich dachte, das hat noch andere Gründe, dass man das einfach machen muss, damit das verfaulte Eis weggeht.
Ja gut, aber auch Sachen, die eingefroren sind, können schlecht werden.
Ja, ja. Ja, aber ich habe, also ich finde, mein Eisfach ist eh überflüssig. Ich habe, glaube ich, so, ich glaube, aktuell ist da eine, boah, die ist 100 Pro schon abgelaufen. Die habe ich vor 3-4 Monaten geholt.
Ja.
Irgend so ein Fake-Flammkuchen, aber das esse ich eigentlich nie. Das habe ich nur geholt für Notfälle, falls ich mal gar keinen Bock habe, irgendwas zu machen und das muss schnell gehen, aber es ist immer noch im Eisfach.
Yeah.
Im Schließfach, wollte ich sagen.
Ja, wenn das Beste war, dann bin ich mal gespannt, was das Schlechteste war.
Womit spülst du dein Geschirr eigentlich?
Mit der Geschirrspülmaschine.
Ah, okay, Spülmaschine, sehr gut. Ja, ja. Ich habe auch eine Spülmaschine, ich habe sie noch nie benutzt, weil ich wohne alleine. Ich denke mir, das lohnt sich gar nicht. What? Bis die voll wird, dauert es lange.
Es gibt kein wichtigeres Wohnungsinstrument als die Spülmaschine.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil du machst die Sachen rein, drückst auf Play oder auf Action.
Play. Und ich,
ja.
Also ich mache Pfannen mache ich von Hand. Pfannen mache ich von Hand, Töpfe mache ich von Hand und dann mache ich sie in die Spülmaschine.
Ja, okay.
Jedoch, und das ist auch so lustig, weil jetzt einem das alles so erklärt wird, als ob es die neueste Erkenntnis wäre und wir vor 20 Jahren überhaupt nicht über Umwelt nachgedacht hatten. Ich habe mal in einer Frauen-WG gewohnt, hier am Hansaring, um die Ecke.
Mhm.
Und da habe ich mir jedes Mal einen Mega-Einlauf geholt, wenn ich Töpfe in die Spülmaschine gemacht habe, weil die so viel Platz wegnehmen und dadurch halt Energie verschwenden.
Ja, okay.
Da haben die Mädels damals schon drauf geachtet. Das haben die damals schon erkannt. Also muss jetzt heute nicht irgendwie Miss Vogue mir das noch erklären. Da konnten die damals schon sehr gut.
Aber genau da komme ich ins Spiel und würde sagen, Obacht, meine lieben, sehr verehrten Mitmenschen. Ihr könnt den Topf reintun und in den Topf noch Gläser.
Nein, das könnt ihr nicht, weil die Gläser gehen danach kaputt.
Ich weiß. Ich weiß, hallo. Gut. Nee, ich muss dazu sagen, ich spüle auch gerne Geschirr. Ich finde das Wort Geschirrspülen falsch. Eigentlich ist es Geschirr waschen und danach spült man es. Klugscheißer-Modus aktiviert.
Wow.
Aber ich spüle wirklich sehr gerne Geschirr. Aber ich weiß nicht, was ist der perfekte Lappen zum Geschirrwaschen? Ich benutze immer den, der eigentlich für einen Ofen ist. Wenn man den holt, auf der Packung steht Ofen.
Ja.
Da ist so ein Zeichen, wie man gerade über so eine...
So ein Atopatz so mit Metall dran oder was? So ein Metallschwamm?
Nein.
Damit die Gläser schön, da geht auch die Kruste weg.
Nein, diese einen, die klassischen, die sind unten gelb und oben haben sie eine ganz dünne schwarze Schicht.
Die habe ich auch, der ist aber kein Lappen, oder? Du meinst einen Schwamm.
Schwamm,
ja genau, ja, die hole ich auch immer.
Ja.
Schmeißt du die weg irgendwann oder tust du die in die Spülmaschine, in die Waschmaschine?
Nein, gute Idee, kann man die in die Waschmaschine, ich schmeiß die weg, aber nicht direkt. Ich schmeiß die weg, wenn ich jemanden glaube, so da ist nichts mehr zu holen.
Ich mache die immer nach 2 Tagen, weil cool. Nirgendwo sonst hast du so viel Bakterien angesammelt wie in Schwämmen. Ja. Das ist halt wirklich auch davon abzuraten, Flächen mit einem Schwamm zu reinigen, dann unterm Wasserhahn ausspülen, hinlegen und dann danach nochmal kurz von der Katze das Töpfchen sauber machen und dann das Glas. Macht mal. Also auch so, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum Corona gar nicht mal so schlecht war, dass man jetzt erkannt hat, okay, vielleicht sollte ich auch mal meine Schwammbehandlung in Frage stellen.
Ja.
Ob so ein Schwamm leicht angefeuchtet 3 Tage so vor sich hin trocknen sollte.
Ja.
Also ich hau den immer bei 90 Grad mit rein, mit der Kochwäsche.
Geil, das werde ich definitiv auch probieren.
Ja.
Dann brauche ich nie wieder einen Schwamm kaufen.
Kann man nur zu ran. Abdel, die Zeit rennt weg und mein Vertrag greift gleich.
Sorry. Das Schlechteste der Woche mache ich ganz kurz und knackig. Mhm. Hinter dir steht auch der Zimmermann. Der will hier aufräumen. Mensch, Lutz.
Komm, leg dich nochmal hin, Junge. Ist gleich soweit.
Nee, das Schlechteste der Woche mache ich ganz kurz. Ja. Ich hatte ja diese Fußballsendung The Zone. Und danach hat mich ein Fahrer zum Auftritt gefahren, den ich am nächsten Tag hatte, freundlicherweise. Und irgendwann während der Fahrt dreht er sich nach hinten und sagt, entschuldigen Sie, dass ich frage, aber haben Sie irgendwas mit Knoblauch gegessen? Ich so, nein, ich habe gar nichts gegessen eigentlich, außer eine Brezel, weil ich ja in München war und das muss man ja machen, wenn man da ist.
Ja,
er so, ja, nee, es roch nur so ein bisschen, aber kommt dann von draußen. Und dann war ich irgendwann im Hotel angekommen, draußen. Nachts um 22 Uhr. Ja, die Rettungslüge.
Ach.
Aber ich wusste es, ich habe nichts gegessen. Und auf dem Hotelzimmer habe ich meine Tüte aufgemacht. Ich hatte einen Rucksack, einen Reisekoffer und eine Tüte mit Obst und einem Salat. Und der verdammte Salat ist aufgegangen in der Tüte.
Abdel, dieser Salat, war das der, den wir dir nachmittags in der Dessert-Kantine geholt haben? Der die ganze Zeit bei dir in der Garderobe stand?
Nein, im Kühlschrank. Der war im Kühlschrank über Nacht. Grüßchen. Ich hab den aber weggeschmissen danach leider.
Okay.
Weil erstens war der gar nicht pur, der war selber schon mit Dressing. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der ist pur und ich habe ja ein Dressing extra dazu bekommen.
Richtig.
Ich dachte, ich muss es mischen.
Das war aber kein Dressing. Wir hatten uns gefreut, wenn du das isst, aber ist egal. Wir haben alle zusammengelegt. Ah, okay. So.
Ja, leider. Und dann musste ich es leider wegschmeißen, weil die Karotten rochen schon leicht abgestanden. Nicht nur, das war dann doch zu vieles Guten. Das war das Schlechteste der Woche. Ich hatte eine gemischte Salattüte.
Oh wei, oh wei.
Bäh.
Ekelhaft. Ja. Ekelhaft.
Leider, ja. Ab jetzt Salat immer sofort wegatmen.
Ja, aber,
so, Lutz, was ist denn mit dir?
Für mich das Besteste der Woche. Und ich bin ja dafür bekannt, dass ich mich mit einfachen Dingen sehr glücklich machen kann. Enter Sandman ist wieder auf 1. Metallica, ich fühle mich wieder wie 17. Ich kann mich noch genau dran erinnern, als ich mir das schwarze Album von Metallica 1991 geholt habe als Kind.
Ja.
Und sehr schön. Jetzt hat Metallica die Single nochmal rausgebracht und der Erlös geht an die Flutopfer.
Ah, geil.
Avala und so. Und dadurch ist der wieder auf 1. Und man muss sagen, ich habe jetzt kürzlich nochmal das schwarze Album gehört. Es gibt ganz wenige Musik, wo du sagst, boah, das funktioniert immer noch 1:1. Es wirkt nicht nostalgisch. Der Sound ist nach wie vor unerreicht und das lag da durchaus auch an Bob Rock, dem Produzenten. Und ich kann es eigentlich nur noch mal jedem empfehlen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Es gibt eine Dokumentation über Metallica, wie die das schwarze Album aufgenommen haben und zum ersten Mal auch mit einem kommerziellen Produzenten gearbeitet haben, was auch sehr lustig ist, was du ja auch dann bei vielen Comedy-Kollegen merkst, die vorher halt eher im Kleinkunstbereich unterwegs waren und dann mal mit kommerziellen Humorschaffenden zu tun haben. Diese Abwehr ist sehr geil zu beobachten und wie die sich halt immer mehr drauf einlassen und dann wirklich das beste Album ihrer Karriere bis heute da geschaffen haben. Es lohnt sich wirklich, die Doku anzuschauen. Definitiv.
Ja, danke für den Tipp.
Unter anderem, wenn ich jetzt auch noch sagen kann, das Beste der Woche auf Disney Plus gibt's auch diese großartige Musikdoku von Rick Rubin und Paul McCartney, wo Rick Rubin, der Produzent von Eminem, von Run DMC, von Johnny Cash, der wirklich ein unfassbarer Produzent ist, geht mit Paul McCartney durch die Bänder durch. Also die stehen am Mischpult und können die Spuren runterziehen und wieder hoch und Paul McCartney erzählt dann immer was dazu. Und ich will nicht zu viel erzählen, aber es lohnt sich, selbst für Leute, die sich nicht für Musik interessieren, für diejenigen, die so ein bisschen auch mal über Songwriting oder wie funktioniert Musik, das kannst du 1:1 auch so auf den Hip-Hop oder auf Metal übertragen. Es ist wirklich ein Lehrstück. Und
wie heißt die Reportage?
Frag mich. 1-2-3 heißt die, glaube ich. 1-2-3.
1-2-3.
1-2-3, Disney Plus. Und dann wird Paul McCartney irgendwie so gefragt, was ihn immer am Arbeiten gehalten hat. Die letzten 60 Jahre. Und er sagt, es wäre immer der Antrieb, den nächsten kleinen Song zu schreiben.
Ja.
Immer jeden Tag aufstehen und wieder einen kleinen neuen Song zu schreiben. Das war sein Antrieb. Ich glaube natürlich, dass auch die nächste Steuer auch ein Antrieb ist. Und wenn du siehst, wie viele Ländereien der in Schottland hat, wenn du mal einen Promi-Status hast von der Größenordnung, Abdel, dass du dir ein Grundstück kaufst und drumherum die Ländereien immer weiter aufkaufst im Radius, damit keine Reporter mehr auf dein Grundstück kommen, dann hast du es geschafft.
Aber so ist das Leben. Die einen haben Paul McCartney, wir haben Paul Ziemiak. Aber gut,
Das Schlechteste der Woche und das ist auch dem Zeitdruck geschuldet, die Helene Fischer Show ist abgesagt. Abdel, wir müssen Weihnachten was anderes machen.
Ach du Scheiße.
Wir werden nicht, Und das ist jetzt auch somit quasi schon fast das Ende dieses Podcasts. Ich würde gern noch ganz kurz unsere, ja, es tut mir auch leid und weh, aber wir haben ja unser Großprojekt Isla de Clorolla.
Wir werden
mit Papprollen reich werden und es ist ein Langzeitprojekt. Also wir haben es ja mal hochgerechnet, wir kämen so auf irgendwas zwischen 90 und 1000 Euro im Jahr. Und ich hatte überlegt, Tanzvideos sind ja jetzt nicht so deins für TikTok und Instagram, aber es gibt diese Essvideos, wo Männer, Frauen einfach Gerichte essen und das möglichst schnell in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekunden.
Ja, ich kenne diese
Clips sehr gut. Die werden von Millionen konsumiert, Abdel.
Ich kenne die Clips sehr gut, weil die hat mir ein gewisser Lutz geschickt.
Ja, willst du ihn dir gerade nochmal anschauen, weil das ist dann...
Ja, du darfst dir aussuchen, welchen, den Nudelclip oder den anderen.
Lass doch den Tintenfisch mal, die junge Dame, die ja, den Tintenfisch isst.
Oh Mann.
Nur mal hören, was du da abliefern musst. So, da sind die Tintenfische. Köstlich. Und jetzt hören wir.
Jetzt hat sie rein.
Oh, jetzt hat sie ihn. Ja, so sieht der innen aus. Oh. Yum, 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 yum. Ja, ist schön. So, und jetzt? Oh, noch ein Stück. Ah, da ist die Tinte. Ja, da lacht sie.
Ich tu mal mein Handy wieder zur
ja,
Seite.
Ja, tu doch mal weg.
Aber auch schon, ich muss sagen, hat schon Bud Spencer, Terence Hill Vibes. Mhm. Aber ich kann das nicht so einordnen. Ist es irgend so ein Fetisch?
Ich weiß es nicht. Also,
von dir?
Nö, überhaupt nicht. Nee, ich bin ja offen für alles, was man essen kann. Ganz, ganz ehrlich. Und finde das ja jetzt auch nicht... Gut, Tintenfische ist wirklich special. Mhm. Es ist ein Stück weit abstoßend, aber ich verurteile niemanden dafür, wo das kulturell dazugehört, sowas zu essen. Ich finde sowas mega interessant.
Nein, dass sowas essen, finde ich gar nicht schlimm. Aber die Art, wie sie es isst, klingt so, als würde sie es nicht selber genießen, sondern für andere machen.
Abdel, die Frau hat 8 Sekunden Zeit. Du musst auch ein bisschen Empathie haben. Die arme Frau hat 8 Sekunden Zeit, um diesen Tintenfisch zu essen. Und zwar so, dass du jetzt auch sagst, geil, will ich jetzt auch haben. Hat sie geschafft.
Ja, okay.
Würden wir mit dir...
Nein.
würden ja, wir mit gut. dir nicht auch ein erfolgreiches Video erschaffen, wenn du dasselbe mit einem Dürüm machen würdest, zum Beispiel? Dürüm abbeißen und dann auch reinzeigen. Und dann...
Schwierig, ehrlich gesagt. Das ist eine nette Idee, coole Idee. Ich hatte mal die Idee, ein ganzes Fladenbrot zu essen, was gar nicht so schwer ist, wie man denkt. Ich habe in meinem Leben früher, in einem Leben vor diesem jetzt, also vorher... Also die letzten Jahre, auch schon mal sehr oft beim Essen bestimmt fast ein ganzes Fladenbrot nebenbei weggeatmet, ohne es zu merken, bis ich dann gemerkt habe, oh, einmal bitte nochmal Brot haben.
Okay.
Da gibt es auch eine Anekdote in der Dönerbude. Sorry, nee, jetzt sehe ich beim nächsten Mal. Ja. Erinnere mich da an die Anekdote. Du hast Verträge.
Ich habe Verträge. Ich guck mal gerade. Oh, ja, okay. Ein Taxi muss ich auch noch bestellen.
Ja, aber nützt Isla de Corolla reich werden mit Klorollen. Die Idee fand ich bis jetzt gut.
Ja.
Aber jetzt mir also sagen, iss mal Dürüm. Da tue ich mich schwer mit.
Wir versuchen es einfach mal. Wir drehen mal und dann gucken wir, wie es so kommt.
Ja, ja, sehr gut.
Vielleicht ist es
ja. Warte mal ganz kurz.
Ja.
Soll ich mal hier aufschreiben? So, habe ich aufgeschrieben.
Gut.
Dürüm essen für Lutz.
Boah. Stell dir mal vor, damit würdest du erfolgreich werden. Kennst du Abdel Karim? Du meinst den Politik-Satiriker? Nein, nein, der mit dem Dürüm. Ah, oh, ja, 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 klar.
ja, ja, oh Mann.
Die schlägt.
Warum? Dürüm.
Yes. So. Liebe Freunde, das war nicht für diese Woche. In der Technik, wie immer, Till Wollenweber. Und das vorletzte Wort hat natürlich der Gastgeber dieser Show, Abdel Karim.
Ja, diesmal eine etwas entspanntere Runde, weil es einer eilig hatte, der fliegende Germane. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war echt eine coole Sache. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schöne Grüße, genießt euer Restwochenende. Ich liebe dieses Wort. Und sieht man sich nicht in dieser Wiel, kommt doch bestimmt das nächste Triell oder so ähnlich.
Jawohl.
Ja.
Liebe Leute, kommentiert, liked, abonniert, erzählt weiter, ja, wie toll nicht ist. Umso lieber machen wir auch die nächste Folge wieder, so sexy wie heute. Auch ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es vom Mittwoch auf Donnerstagnacht. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich, werde jetzt schnell runterrennen, bevor ich den Arsch versohlt kriege. Sage tschüss. Oder wie Abdel Karim sagen würde.
Ciao, die Wow. Haut rein.
Ich muss weg.
Ja. Ciao. Ciao, ciao. Danke. Ach, der Lutz hat es wieder eilig.